Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich war noch gar nicht so wahnsinnig lang her, dass ich das letzte Mal da war, aber ich bin noch immer wieder gern mal hier. Und wer noch irgendwas von mir wissen will, muss halt nachher kommen und mich fragen. Also ich mache jetzt nicht nochmal eine Vorstellung hier. Aber es gab das... gehört zu meiner Biografie und es gehört natürlich zum Leben von uns allen zu einem gewissen Maß, die verschiedensten Menschen, die mich beeindruckt haben, die mich geprägt haben im Laufe der Jahre. Ich denke da unter anderem an einen Jugendkreisleiter, der mich damals vor, naja, es werden schon bald 35 Jahre sein, der mich damals ernst genommen hat, bei dem ich mich damals sicher fühlen konnte. Das war wertvoll und wichtig. Es hat sich allerdings im Laufe der Jahre herausgestellt, dass der gute Mann ein paar recht merkwürdige Ansichten hatte und dass er doch sehr von sich selbst und seiner eigenen Frömmigkeit überzeugt war. Es war vieles an ihm gut, aber heute tue ich mich schwer, ein Vorbild in ihm zu sehen. Ich hatte im Studium dann einen Dozenten, den habe ich sehr geschätzt. Und offensichtlich konnte er auch in mir was sehen, was er gerne fördern wollte. Überhaupt war ihm das wirklich wichtig. Einer zu sein, der andere fördert und andere ermutigt. So habe ich ihn auch erlebt. Bis ich eines weniger schönen Tages das erste Mal so richtig krachend gescheitert bin. Also ich scheitere jeden Tag an irgendwas, aber so eine richtig große dienstliche Niederlage erlitten habe. Er hat mir damals keine Vorhaltungen gemacht, mir nichts getan, aber es war zu spüren, dass er enttäuscht war von mir und dass er wohl nicht weiter so für mich da sein würde. Und das mit dem Vorbild ist dann irgendwann schwierig geworden. Und dann denke ich an mich selber. Zweimal schon bin ich dienstlich einfach gescheitert. Ich musste mit mittelschweren Depressionen stationär behandelt werden, anschließend 3 Jahre ambulant. Bis heute habe ich immer mal wieder depressive Anwandlungen. Und so tauge ich so zum Vorbild für eine junge Generation, die sich voller Enthusiasmus ihren Weg in eine erfolgreiche Zukunft sucht? Sind da nicht die sogenannten High-Performer eher zur Orientierung gut, also die, die Leistung bringen, die sind immerhin erfolgreich? Als Pastor bin ich keiner, der die Massen anzieht. Ich vollbringe keine Wunder, ich führe die Gemeinde in Erfurt nicht zum großen Aufbruch, bei dem dann die ganze Stadt mit der Botschaft von der Liebe Gottes erreicht wird. Es gibt Kollegen, bei denen sieht das anders aus. Und die gelten dann als Vorbilder in Sachen Gemeindeentwicklung. Ich? Eher nicht. Ich bin auch in Sachen Glauben nicht der große Held. Es fällt mir schwer, für mich allein zu beten. Mein Kopf lässt sich einfach viel zu leicht ablenken. Und im Alltag rechne ich kaum mit großen göttlichen Wundern. Ich weiß mich immer und überall in Gottes Hand, keine Frage. Jetzt und erst recht in Ewigkeit. Aber reicht das, um ein Vorbild des Glaubens zu sein? Es gibt in der Bibel einen Abschnitt, in dem geht es ganz kurz darum, was der Glaube denn überhaupt ist, und dann ausführlich um Glaubensvorbilder. Ich lese zunächst im Hebräerbrief, Kapitel 11, die ersten zwei Verse. Da heißt es: Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund ihres Glaubens hat Gott die alten Glaubensgestalten als Vorbilder für uns hingestellt. Und dann folgen fast ein ganzes Kapitel lang über 30 Verse kurze Beschreibungen dessen, was die wichtigsten Gestalten der Urgeschichte Gottes mit uns Menschen erlebt haben, wie sie durch ihren Glauben Gott erfahren haben. Da ist dann die Rede davon, dass die Israeliten durch ihr Vertrauen in Gottes Handeln aus der Sklaverei in Ägypten fliehen konnten. Und das sind alles Geschichten, die den Erfolg beschreiben, den Menschen mit Gott erlebt haben. Geschichten davon, wie Gott eingegriffen hat und gehandelt, wie Glaube sich lohnt. Wie Gott dafür sorgt, dass seine Leute nicht scheitern. Es sind Geschichten, die zeigen sollen, es lohnt sich, sich auf Gott zu verlassen. Und kein Wunder, dass die Bibel diese Geschichten erzählt. Schließlich sollen wir von den Erfahrungen dieser Leute lernen, dass Gott in der Lage ist, unser Leben zu bewahren und gelingen zu lassen, dass wir in Gottes Hand gut aufgehoben sind. Gott sorgt für uns. Das sollen wir erkennen an den Geschichten von Abel und Noah und Abraham. Ihre Erfahrungen mit Gott sollen uns als Vorbilder dienen. Ihr Vertrauen dient uns als Beispiel. Die haben das erlebt. Es lohnt sich, auf Gott zu setzen. Wenn sie ihr Leben in Gottes Hand legen, dann wird es zum Erfolg. Auch in den größten Herausforderungen steht ihnen Gott zur Seite, leitet sie, bewahrt sie, trägt sie. Sorgt für sie und ihr Leben. Und das ist absolut real. So haben viele, viele Menschen Gott erlebt. Nicht umsonst schließt der Hebräerbrief dann auch die Aufzählung der Glaubensvorbilder mit den folgenden Worten ab, dann ab Vers 32. Wie viele Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jephtha, auf David und Samuel und auf die Propheten. Aufgrund ihres Glaubens haben sie Königreiche besiegt. Sie haben Gerechtigkeit geübt und erfahren, dass Gott seine Versprechen erfüllt. Löwen haben sie den Rachen gestopft und gewaltiges Feuer gelöscht. Sie sind der Klinge des Schwertes entkommen. Wenn sie schwach waren, schenkte Gott ihnen Kraft. Sie wurden stark im Kampf und schlugen feindliche Heere in die Flucht. Frauen bekamen ihre Toten als Auferstandene zurück. Ja, so war das. Und so ist das heute noch. Gott handelt. Gott rettet Menschen in größter Not, er macht Kranke gesund, Gott tut Wunder, er zeigt, dass es sich lohnt, an ihn zu glauben. Da stehen Ärzte sprachlos vor unerklärlichen Heilungen, da werden aussichtslos zerrüttete Beziehungen wieder heil, da wird Versöhnung möglich, wo unvorstellbare Schuld war, da werden Sklaven befreit, da wird Menschen geholfen, die nicht mehr ein noch aus wussten, da werden Menschen versorgt. Gott tut Wunder. Und wenn wir selbst keine erleben, dann kann das auch, nicht nur, aber auch damit zu tun haben, dass wir sie nicht erwarten. Oder dass wir sie einfach nicht erkennen. weil wir gar nicht damit rechnen, dass Gott hier und heute erfahrbar sein könnte. Denn es ist nach wie vor so, es lohnt sich, auf Gott zu setzen. In allen Herausforderungen steht Gott uns zur Seite und leitet uns. Er bewahrt uns, er trägt uns, er sorgt für uns und für unser Leben. Nach wie vor ist es absolut ratsam, sich ihm anzuvertrauen. Und natürlich sind die besten Vorbilder für so einen Glauben Menschen, wie sie im Hebräerbrief aufgezählt werden. Menschen, die erlebt haben, dass es sich lohnt, mit Gott zu rechnen. Allerdings kann so ein Leben mit Gott auch ziemlich anders aussehen. So, dass wir eher geneigt sind, von Misserfolg zu reden. So, dass es auf den ersten Blick danach aussieht, als habe Gott seine Leute fallen gelassen. Und davon berichtet der Hebräerbrief direkt im Anschluss. Da heißt es dann nämlich, andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Wieder andere mussten Spott und Peitschenhiebe über sich ergehen lassen, ja sogar Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert hingerichtet. Sie zogen in Schaf- und Ziegenfelle gekleidet umher, notleidend, verfolgt und misshandelt. Sie irrten durch Wüsten und Berge, durch die Höhlen und Schluchten des Landes. Dabei war es die Welt nicht wert, dass sie in ihr lebten. Sie alle, Klammer auf, alle, wirklich alle, also auch die mit den Erfolgen, Klammer zu. Sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hat, nicht erlebt. Denn Gott hatte um unseretwillen einen besseren Plan. Sie sollten erst mit uns zusammen ans Ziel kommen. Gefoltert. Verspottet. Ausgepeitscht. Eingelocht. Gesteinigt. Zersägt, hingerichtet, notleidend, verfolgt, misshandelt. Ja, das klingt wahrhaftig nicht erstrebenswert. Und es geht auch ganz sicher nicht darum, dass wir so ein Schicksal anstreben sollten. Und doch heißt es von all diesen Leuten, die all das erlitten haben, sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Menschen, die die Erfüllung dessen, was Gott ihnen versprochen hatte, nicht erlebt haben. Menschen, die nach allem, was uns einsichtig ist, keinen Erfolg hatten. Menschen, die eben keine Rettung in höchster Not erlebt haben. Menschen, die kein offensichtliches Wunder vorweisen können. Der Hebräerbrief nennt hier keine Namen und manches, was hier genannt ist, lässt sich in der Bibel jetzt nicht irgendwie belegen, dass Jesaja zum Beispiel zersägt wurde. Das steht so nicht in der Bibel. Es ist in alten jüdischen Texten so erzählt und offensichtlich erkennt der Hebräerbrief das an. Ist also keine Übertreibung. Aber ganz grundsätzlich sind solche Erfahrungen ja nicht gerade ungewöhnlich. Christen erleben von Anfang an Verfolgung. Damals im Römischen Reich oder heute in Nordkorea und Eritrea. Und umso tragischer ist es natürlich, wenn Christen sich über Jahrhunderte an der Verfolgung anderer beteiligt haben, wenn sie die Verfolgung nicht sogar zu verantworten hatten. Dass dann ausgerechnet Juden zu den Opfern christlicher Verfolgung zählen, ist umso tragischer, als die Glaubensvorbilder im Hebräerbrief allesamt Israeliten waren. Und ich vermute, das hat auch etwas damit zu tun, dass für viele Christen nur die als Glaubensvorbilder taugen, bei denen es nach menschlichen Maßstäben gut läuft. Bei denen der Glaube sich in offensichtlicher Weise gelohnt hat. Dass nur die als Vorbilder angesehen werden, die Erfolge zu verzeichnen hatten durch ihren Glauben. Ein Mose, der sein Volk aus der Sklaverei geführt hat, klar, den nimmt man gerne als Vorbild. Die, die Sklaven geblieben sind und doch an Gott festgehalten haben, die taugen zum Vorbild scheinbar nur bedingt. Wir wollen lieber einen Gott, der Erfolg verspricht, einen Gott, der funktioniert. Und selbstverständlich liegen wir damit nicht wirklich völlig daneben, denn keiner von uns, nicht einer von uns würde sich auf Gott einlassen, wenn wir nicht wüssten, dass sich das am Ende auszahlt. Mit Gott zu leben, das macht nur dann Sinn, wenn uns das am Ende was bringt. Die Frage ist nur, wie schnell muss uns der Glaube was bringen? Und welcher Nutzen darf auch noch auf sich warten lassen? Muss Gott sofort liefern? Jetzt und hier Erfolg und Schutz, jetzt und hier ein problemloses Leben, in dem alles nach Wunsch läuft? Jetzt und hier die Garantie, dass es keine Schwierigkeiten gibt und erst recht kein Versagen, kein Scheitern, kein Leiden, keine Schwierigkeiten in unseren Beziehungen, keine Herabwürdigungen, keine Krankheit und selbstverständlich kein Tod? Oder ist unser Vertrauen in Gott, also unser Glaube, bereit damit zu rechnen, dass sich all diese unerfreulichen Erfahrungen trotzdem lohnen. Lohnen, weil Gott am Ende seine Verheißungen erfüllen wird, weil er wahrmachen wird, was er versprochen hat, auch wenn wir jetzt noch nichts davon sehen. Denn das ist hier im Hebräerbrief ohne jeden Zweifel klar. Wir warten noch auf die endgültige Erfüllung dessen, was Gott uns zugesagt hat. Wir warten noch. Das aber ist jeden Preis wert. Im Ernstfall sogar den Tod. Und mit dieser Perspektive ist es dann auch nicht mehr so wichtig, wie erfolgreich ich hier und jetzt bin. Es wundert mich nicht, wenn High Performer, also die, die immer Hochleistung bringen, meinen, auf sowas verzichten zu können. weil sie die Dinge ja im Griff haben, mit Gott oder ohne. Und ganz ehrlich, hätte ich mich auch mal als einen gesehen, der mit allem klarkommt. Scheitern war nicht vorgesehen. Ich hatte es ja schließlich raus. Ich hatte mein Leben im Griff. Und ich mag es immer noch nicht zu scheitern. Mir wäre es immer noch lieber, wenn mein Glaube schon hier und jetzt so greifbare Konsequenzen hätte, dass Gott mir körperliche und seelische Gesundheit, Wohlstand, gelingende Beziehungen und als Sahnehäubchen auch noch beruflichen Erfolg gibt. Das wäre schon was. Und ich unterstelle mal, dass das uns allen so geht. Und ich bin mir sogar sicher, dass Gott dazu nicht nur in der Lage wäre, sondern dass er uns tagtäglich tatsächlich unfassbar viel Gutes gibt. Damit rechne ich, das glaube ich absolut. Gott gibt uns mehr, als wir begreifen. Aber ich glaube, je länger, je mehr, dass wir auch die anderen Vorbilder im Glauben brauchen. Die, die auch dann an Gott festgehalten haben, als der einzige Erfolg des Glaubens darin zu bestehen schien, dass sie Gott weiterhin vertrauen konnten. Und ehrlich gesagt ist mein Eindruck, dass das dem Wesen des Glaubens näher kommt als ein Glaube, der sofortigen Erfolg verlangt. Der Glaube ist das Vertrauen darauf, heißt es, habe ich vorhin gelesen, das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Oder in den Worten des Apostels Paulus aus dem Römerbrief: Hoffnung, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Es ist so. Hoffnung und Glaube richten sich auf das, was noch nicht zu sehen ist. Und dabei ist weder die Hoffnung noch der Glaube unbegründet. Der Glaube lebt natürlich nicht zuletzt von der Erfahrung, dass Gott hier und jetzt Wunder tut. Aber er hört eben nicht auf, wenn die Wunder scheinbar aufgehört haben. Im Gegenteil. Glaube zeigt sich gerade dann, wenn das Wunder ausbleibt. Wenn uns nur das Vertrauen in Gottes Liebe und seine Möglichkeiten bei ihm hält. Denn weder das Wunder noch das Ausbleiben des Wunders ist ein Beweis für oder gegen den Glauben. Wie auch übrigens weder Gemeindewachstum noch kleiner werdende Gemeinden ein Beweis für größeren oder kleineren Glauben sind. Was unser Glaube bewirkt, liegt allein in Gottes Hand, nicht in unserer. Seine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Er handelt souverän. Er erfüllt seine Versprechen. Glaube heißt, daran festzuhalten, ob wir das Handeln Gottes sehen oder nicht. Dann aber sind die besten Vorbilder für solch einen Glauben gerade nicht die, die unmittelbar erleben, wie Gott alles gelingen lässt, sondern die, die nicht sehen und doch glauben. Die, die darauf vertrauen, dass das, was sie hoffen, sich erfüllen wird. Die, die überzeugt bleiben, dass das, was sie nicht sehen, doch existiert. Und deshalb läuft auch bei denen, die im Hebräerbrief namentlich aufgeführt werden, bei denen Gott offensichtlich unmittelbar eingegriffen hat, längst nicht alles nach Wunsch. Auch sie scheitern. Auch ein Mose scheitert. Auch sein Leben ist kein reiner Höhenflug. Auch er muss erleben, dass das, worauf er hofft, sich erst noch erfüllen muss. Wer also taugt am Ende zum Vorbild? Keiner von uns. Aber gerade deshalb jeder von uns, der genau das eingesteht, weil er damit rechnet, dass am Ende nicht er, sondern Gott den Unterschied macht. Lasst uns beten. Herr, und damit wollen wir rechnen, dass nicht wir den Unterschied machen, dass nicht unsere Fähigkeit zu vertrauen den Unterschied macht, dass nicht die einen durch ihren Glauben Wunder erleben und die anderen durch ihren Unglauben keine, sondern dass du der bist, der handelt, der treu bleibt. Und dass es nicht darum geht, die größten Wunder zu erleben, sondern an dir zu bleiben, von dir gehalten zu werden, was auch immer du uns zumutest. Amen.